Geld ist Sicherheit. Ich habe Freiheit, ich habe Sicherheit, ich kann etwas Sinnstiftendes tun in meinem Leben, ich kann etwas weitergeben, ich kann auch vermehrt Verantwortung übernehmen, gesellschaftliche Verantwortung, weniger etwas zur Kompensation, zum Konsum. Ich habe auch keine schönen Sachen, aber ich muss jetzt nicht eine 40.000 Franken nur tragen oder teure Schuhe. Das sagt mir weniger etwas.
Das sagt Guido Fluri. Er war ein Heimkind. Heute ist er einer der erfolgreichsten Unternehmer der Schweiz und Philanthrop. Kinderschutz ist ihm ein zentrales Anliegen. Berühmt geworden ist er mit seiner Wiedergutmachungsinitiative. Kürzlich hat er eine Initiative lanciert für ein sicheres Internet. Was treibt ihn an? Wie blickt der gläubige Katholik auf die Kirche? Und was gibt ihm Halt? Darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge von Laut und Leis mit Guido Fluri in seinem Büro in Kaum. Guido Fluri, ganz herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihre Mutter war 16 Jahre alt, als sie von einem verheirateten Mann schwanger wurde. Danach erkrankte sie ziemlich schnell an Schizophrenie und Sie, Herr Fluri, wurden fremd platziert. Was ist Ihre prägendste Erinnerung an Ihre frühe Kindheit?
Ich denke, ganz entscheidend war damals, dass die Verbindung von meiner Mutter nicht mehr da war. Dass ganz am Anfang, das Bewusstsein habe ich noch, dann war ich sicher zwischen 4,5, 5 Jahre alt, da war dann meine Mutter erkrankt und plötzlich war sie weg. Sie war nicht mehr da. Und das war, glaube ich, das hat mir dann schon auch fürs Leben den Boden weggezogen.
Und von Ihnen kann man lesen, dass insbesondere im Teenageralter Sie den Boden unter den Füßen verloren haben. Sie haben eine Lehre als Spengler abgebrochen. Was ist da passiert?
Es waren ja mehrere Schicksalsschläge von seitens der Großmutter, mütterlichseits, wo sie nicht in irgendeiner Form verantwortlich waren. Es war einfach Schicksal. Todesfälle. Ich hatte damals einen Onkel, an dem ich mich orientiert habe. Das war meine Identifikationsfigur. Meinen Vater habe ich ja nie kennenlernen dürfen. Und der ist dann mit 24 an einem Autounfall gestorben. Und diese Schwere, diese Last, wo er dann bei uns zu Hause aufgebahrt wurde und die Trauer, ich denke, das hat mir dann den Boden wirklich richtig weggezogen fürs Leben. Da hatte ich Schwierigkeiten, auch in der Jugend, habe mich zurückgezogen. Und er konnte mit dem überhaupt nicht umgehen. Dieser Peter, der war plötzlich weg. Er war doch mein Halt, er war meine Orientierung. Und jetzt ist er nicht mehr da.
Sie haben vorhin von zu Hause gesprochen. Das war, nehme ich an, das Haus oder die Wohnung Ihrer Großeltern.
Genau, also zuerst ist mein Großvater da gestorben, 1974, kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, 2 Jahre später, ist dann das Haus abgebrannt bei uns zu Hause. Auch dort, oder wieder einmal mehr, ein Schicksal für die Familie, was da passiert ist. Und weitere 2 Jahre später war eben dieser Autounfall, wo Peter das familiäre, also das Unternehmen, das Bodenlegergeschäft, wo er übernommen hat, war ich ja viel unterwegs mit ihm. Und da ist er dann auch nicht mehr da gewesen. Und diese 3 Schicksalsschläge, die waren doch außerordentlich prägend für mich, wo ich dann Urängste entwickelte, auch in der Jugend und auch im frühen Erwachsenenalter, wo ich dann auch wirklich therapeutisch aufarbeiten musste.
Mhm. Können Sie eine Urangst benennen?
Beispielsweise Angst vor Krankheit, existenzielle, bedrohliche Angst, wo ich einfach merke, dass Panikängste, Urängste, ist ja immer darauf gebaut, ich erlebe die nächsten Tage nicht mehr.
Es kann schnell gehen, wie Sie es beim Onkel erlebt haben.
Ja, genau. Mhm. Und diese Traumata aus der Vergangenheit, aus der frühen Kindheit, auch durch meine Mutter, durch diese Geschichte, wo sie dann früh an Schizophrenie erkrankte und auch diese Schicksalserlebnisse, hatten einfach dramatische Auswirkungen für mein Leben. Und ich denke, da war wirklich so mit 20, 21, 22, wo ich dann das erste Mal von meinem Hausarzt zur Abklärung an der Universität in Zürich geschickt wurde, an eine Psychologin, hatte sie mich dann das erste Mal gefragt über meine Vergangenheit. Und dann habe ich mir nicht viel dabei gedacht, aber warum fragt sie mich über meine Vergangenheit? Dort habe ich dann zum ersten Mal auch erfahren müssen, dass doch irgendwo vieles verborgen liegt, wo ich aufarbeiten muss. Mhm.
Es gibt dann noch einen sehr wichtigen Zwischenschritt. Sie haben dann noch eine Lehre als Tankwart angefangen, da waren Sie noch nicht 20, und haben dann das Trinkgeld beiseite gelegt. Als Sie dann 5'000 beisammen hatten, gingen Sie zur Bank, bekamen einen Kredit und kauften Land. Und auf diesem Land bauten Sie ein Dreifamilienhaus. Also da waren Sie noch keine 20. Und das hat eigentlich den Grundstein gelegt für Ihr florierendes Unternehmen. Diese Geschichte vom Tankwart zum Unternehmer, das klingt nach Märchen. Wie ist Ihnen das gelungen in dieser Situation, wie Sie es vorhin geschildert haben? Wie kam es zu diesem Schritt?
Ich denke, man muss sehr weit zurückgehen, wo uns die Möbel genommen wurden damals bei meiner Mutter.
In der Wohnung, meinen Sie?
In der Wohnung, wir hatten ja nie Geld. Das war wirklich bedrohlich, existenziell bedrohlich. Ich musste immer wieder anschreiben lassen. Sie konnte ja nicht, insbesondere durch ihre Krankheit, ja nicht nach draußen gehen, oft nicht, hatte Angst. Und da musste ich auch jeweils anschreiben lassen. Und diese Situation, dass man dem ausgeliefert wurde, das wollte ich einfach nie mehr erleben.
Heute sind Sie gemäß Wirtschaftsmagazin Bilanz, gehören Sie zu den 300 reichsten Menschen der Schweiz. Guido Fluri, was bedeutet Ihnen Geld?
Geld ist Sicherheit. Ich habe Freiheit, ich habe Sicherheit. Ich kann etwas Sinnstiftendes tun in meinem Leben. Ich kann etwas weitergeben. Ich kann auch vermehrt Verantwortung übernehmen, gesellschaftliche Verantwortung. Weniger etwas zur Kompensation, zum Konsum. Ich habe auch keine schönen Sachen. Ich muss jetzt nicht eine 40'000 Franken nur tragen oder teure Schuhe. Das sagt mir weniger etwas. Ich habe auch keine schönen Sachen, aber weniger auf Kompensation aufgebaut. Mhm.
Sie sagen es, etwas für die Gesellschaft tun, sich engagieren. 2010 haben Sie die Guido Fluri Stiftung gegründet. Was war damals der Auslöser?
Ich denke, meine Hirntumorerkrankung hatte einen Hirntumor im Schädelbasisbereich, ein gutartiger zwar, aber sehr komplexe Lage und war schwierig zu operieren. Und da habe ich dann das erste Mal eine Plattform länderübergreifend aufgebaut, damit Menschen im deutschsprachigen Raum Begleitung bekommen für eine komplexe Erkrankung, die auch schwierig ist zu operieren, aber auch postoperativ, also nach der Operation, viele Nebenwirkungen hat. Und das war für mich ein wichtiges Signal damals, auch etwas Gesellschaftliches zu tun durch mein eigenes Schicksal. Mhm.
Ein Jahr später, 2011, haben Sie das frühere Kinderheim in Mümliswil, das ist im Kanton Solothurn, gekauft, und da waren Sie selber auch untergebracht. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit in diesem Kinderheim?
Ja, schwierig. Ich war ja nicht lange dort. Aber diese Phase war außerordentlich schwierig für mich, weil die ganze Atmosphäre dort war eigentlich für mich im Nachhinein betrachtet, war beängstigend. Wir wurden auch eingesperrt in den Kellerräumen damals. Das war eigentlich ein Erlebnis dort, das mich viele Jahre danach noch geprägt hat. Und als ich dann mitbekommen habe, man kann dieses Heim erwerben, das frühere Heim, es war ja damals kein Heim mehr, habe ich dann gesagt, ja, ich suche auch dort den Weg der Konfrontation mit meinem eigenen Schicksal und versuche ein Stück weit hier auch mein Problem zu verarbeiten und habe mich dann mit der Gemeinde in Kontakt gesetzt und wir haben dann Gespräche geführt und ich konnte dann dieses Heim auch übernehmen, aber auch kombiniert mit einer historischen Aufarbeitung der Heim- und Verdingkinderwesen, die dann dort diese Ausstellung füllen könnte. Das war so meine Idee. Als ich dann dort das Heim gekauft habe, brauchte ich länger, bis ich überhaupt es von innen besichtigt habe. Es brauchte eine gewisse Zeit. Zuerst hatte ich nicht so gute Gefühle über dieses Gebäude, hatte allerlei ging mir da durch den Kopf. Aber ich habe es dann geschafft, ja.
2013 wurde das Haus ja dann eröffnet, diese Gedenkstätte, und es ist die erste nationale Gedenkstätte. Auf der Webseite habe ich gelesen, dass man sie besuchen kann, aber nur auf Voranmeldung. Was sieht man dort, wenn man da ist?
Man sieht einfach das ganze Verdingkinderwesen, die fürsorglichen Zwangsmaßnahmen von damals. Es waren ja viele uneheliche Kinder, die dieses Unrecht erfahren haben. Die waren auch aus der Sicht der Kirche versündigt. Man muss das heute sagen, Zehntausende von Heimkindern im Land. Und viele waren dann auch uneheliche Kinder, die auf den Bauernhöfen verdingt wurden, ausgebeutet wurden. Ja, eigentlich eine Geschichte, die eine trübe Sozialpolitik vom letzten Jahrhundert aufzeigt. Und mir war es wichtig, die Dimension vor Augen zu führen und die Gespräche auch mit der Bevölkerung zu führen durch diese Ausstellung.
Eben, man muss sich schon bewusst sein, das ging ja bis 1981, dass Kinder fremdplatziert oder verdingt wurden.
Ja, das gab ja Zwangsadoptionen, ja. Zwangsmedikationen, wir hatten Zwangssterilisation, ja. Also beispielsweise junge Mütter, wie meine Mutter, die früh schwanger wurde, denen wurde man nahegelegt. Man sagt ja heute, man wollte sie erlösen durch ihr liederliches Verhalten. Indem man sie unter Druck gesetzt hat, dass sie sich sterilisieren ließen. Also dann gab es das Heim- und Verdingkinderwesen. Also eigentlich unvorstellbare Geschichten habe ich erlebt in den letzten 15 Jahren, wie man mit diesen Menschen umgegangen ist.
Sie sind ja auch im direkten Kontakt. Also viele Menschen, die ein solches Schicksal haben, wenden sich ja auch an Sie. Also Sie kennen es aus erster Hand sozusagen.
Ja, für mich, ich habe mir hier eine Rolle auch bewusst zugelegt, dass ich Sie begleiten und auch führen darf, Ihnen eine Stimme geben konnte, aber auch integrativ. Mir war es immer wichtig, bei der Kirche, bei den Bauern, insgesamt bei den Parteien, immer nicht die Schuldfrage in diesem Zusammenhang in den Vordergrund zu stellen, sondern Verantwortung. Verantwortung für ein Stück Gerechtigkeit wiederherzustellen.
Also Verantwortung übernehmen, ganz konkret. Genau. Und deshalb ja auch Ihre Wiedergutmachungsinitiative, mit der sind Sie ja wirklich schweizweit bekannt geworden. Was war da der Auslöser, dass Sie sich gesagt haben, jetzt will ich politisch mich engagieren?
Ja, es war ja im Vorfeld, war ich viele Jahre vorher schon in der parlamentarischen Gruppe. Und die einzelnen NGOs, also diese Opfergruppierungen, haben klare unterschiedliche Ansprüche gehabt zur Aufarbeitung. Man hat sich dann wirklich nicht für eine gemeinsame Lösung finden können, für beispielsweise Zahlungen auszusprechen als Wiedergutmachung. Und der Auslöser war aber dann 2013, als es um die Administrativversorgten ging, also Menschen, die weggesperrt wurden ohne Gerichtsurteil. Da war dann in der Rechtskommission vom Nationalrat kam dann die Aussage, wir wollen hier für diese Rehabilitation kein Präjudiz schaffen für andere Opfergruppierungen. Da ging ich dann aus dem Bundeshaus mit der ganz klaren Meinung, jetzt müssen wir eine andere Lösung suchen. Bin dann nach Hause gegangen und wachte dann am Morgen um 3 Uhr auf, ich weiß das noch sehr genau, und habe mir dann gesagt, so jetzt müssen wir die Tragweite aufzeigen der Menschen in diesem Land. Wir haben diese gelitten, diese Zwangsmaßnahmen, die das erlebt haben. Jetzt müssen wir mittels Volksinitiative den Dialog weiter breiter öffnen können. ich muss diese lancieren. Und das war dann der Beginn von der Wiedergutmachungsinitiative.
Und wer waren Ihre härtesten Gegner?
Ich denke, der Bauernverband war die eigentlich die am meisten profitiert hatten damals.
Mit den Verdingkindern? Mit den
Verdingkindern, beispielsweise die SVP. Die war wirklich, das muss man sagen, ganz schwierig. Vor allem die ganz ideologisch geprägten, der innere Kern, der wollte sich partout hier nicht zu einer Anerkennung dieser Ungerechtigkeit bekennen, wenn ich so sagen darf, oder zumindest die Hand strecken. Aber auch die Kirche hat sich schwer getan am Anfang. Ich musste viele Gespräche führen, auch mit Mitgliedern von der Bischofskonferenz. Ein fast erlösendes Gespräch hatte ich dann mit Herrn Wallimann von Justitia Pax. Er hat mir dann am Telefon gesagt, ja, wir können da nicht abseits stehen. Wir müssen da ein Zeichen setzen. Das war ganz am Schluss des Prozesses, wo das Unterstützungskomitee immer wie mehr gewachsen ist. Und dann war dann wirklich auch die katholische Kirche hat sich dann hier klar auch bekennt, ins Unterstützungskomitee zu kommen für die Aufarbeitung dieses Unrechts.
Sie selber sind bis heute ein gläubiger Katholik. Haben Sie nie an der Institution der römisch-katholischen Kirche gezweifelt in all den Jahren?
Doch, das habe ich. Aber ich habe immer gesagt, Jesus gibt mir den Weg, er gibt mir die Kraft, die Energie, auch zu sagen, wir müssen einfach diesen Weg gemeinsam gehen zur Aufarbeitung. Ich habe viele Versuche gestartet und ich bin heute durch die Resolution, die wir erwirkt haben im Europarat, wo die Kirche ganz klar auch angehalten wird, den Aufarbeitungsprozess in Europa voranzutreiben. Da gehören nicht nur die katholische Kirche, auch die evangelische und andere Freikirchen dazu. Das ist eigentlich das Signal gewesen, damit man den politisch vorantreiben kann. Das war ja einstimmig, war dieses Urteil gefällt worden. Und die GECKE jetzt, die ist ja bereit, die evangelische Kirche, hier dieser Resolution Ja zu sagen, den Prozess hier voranzutreiben. Und wir werden in Warschau dieses Jahr, werden wir dann diese Beratung weiterführen. Wie konkret könnte man den Prozess vorantreiben? Was die katholische Kirche betrifft, war ich in mehreren Anläufen jetzt nach 2019 an einer Privataudienz bei Papst Franziskus. Habe ich dann damals schon gefragt, wie können wir den Weg machen? Und es gab dann die Aussage, machen Sie mir Vorschläge.
Hat Ihnen Papst Franziskus gesagt?
Ja, mit weiteren Betroffenen, wo ich damals anwesend war. Und er hat sich aber wirklich um Vergebung gebeten für die Schweizer Missbrauchsopfer, was mir persönlich sehr wichtig war, dass diese Menschen auch hier ein Signal bekommen, eine Entschuldigung, auch wiederum, um sich seelisch irgendwo damit auseinandersetzen zu können, ins Gute oder zum Guten. Ich denke, er hat sich da wirklich klar bekennt für diese Entschuldigung, die Aufarbeitung, die ist nach wie vor schwierig im Thema drin.
Wie blicken Sie denn auf die Bemühungen der katholischen Kirche hier in der Schweiz seit der Missbrauchsstudie? Gibt es ja die Maßnahmen, die umgesetzt werden. Reicht das oder wie blicken Sie jetzt konkret auf die Schweizer Situation?
Also wir haben ja die Anzeigepflicht, die haben wir auch heute. Aber auch hier, man ist halt auch sehr stark von Rom abhängig. Man spürt das immer wieder, auch wenn neue Studien kommen, geht 6 Monate, bis mal klare Aussagen kommen. Ja, sie tun sich halt auch schwer.
Eben, das spüren Sie schon auch.
Ja, nicht? Natürlich. Ja. Ich habe ja selber Juristen innerhalb der Stiftung, wo sich Missbrauchsopfer bei uns melden, wo man versucht, eine Annäherung wieder zu machen, gerade jetzt im Wallis. Und man mauert dann schon, oder? Es ist kein Befreiungsschlag. Das spürt man immer wieder. Aber man muss konstruktiv bleiben. Man muss wirklich auch, ich sehe immer wieder den Wanderprediger vor mir, wo mir den Weg gibt und du darfst nicht aufgeben. Und ich habe dann Druck, ich spüre dann, die Menschen werden älter, die diesen Missbrauch erlebt haben, viele sind weggestorben. Ich habe ihnen die Würde nicht zurückgeben können. Das schmerzt dann sehr tief für mich, weil ich mich für sie verantwortlich fühle.
Stichwort Vatikan, Sie haben es gesagt, Sie waren bei Papst Franziskus und seit 4 Jahren finanzieren Sie auch einen Lehrstuhl zur Prävention gegen sexuellen Missbrauch. Was wird da erforscht?
In erster Linie geht es ja darum, wie geht man damit um oder warum ist das überhaupt so? Warum gibt es Übergriffe von Priestern? Das ist ein wichtiges Thema. Was lief da falsch in der Vergangenheit? Wie kann man präventiv wirken, dass das auch in Zukunft nicht mehr passiert oder weniger passiert? Ich glaube, das sind wichtige Themen in der Studie, aber auch moderne Themen wie beispielsweise KI, also sexualisierte Gewalt über KI, also pädokriminelle Inhalte, wo mittels KI-Videos verbreitet werden. Auch das ist ein Thema. Ich denke, wir haben dort für uns eine wichtige Institution aufbauen können, wo für uns als Stiftung zentral ist, aber auch die Nähe zum Vatikan herstellen können.
Das scheint ein wichtiger Punkt zu sein, nicht? Dass da was vorwärts geht.
Ja, aber auch immer hier im Dialog. Ja. Viele Opferorganisationen haben wenig Geduld, man merkt das, sind sich untereinander nicht einig, in vielen Ländern, auch außerhalb Europas. Und das schafft eigentlich keine klare Lösung oder eine klare Struktur. Man sieht es in Deutschland, ich hatte auch im Bundestag Gespräche, da habe ich oft gehört, wie können wir die Aufarbeitung vorantreiben, wenn sie sich selber untereinander nicht einig sind, die Opfergruppen. Mhm. Und ich habe immer versucht, eben über die europäische Resolution im Europarat eine Lösung zu finden, wo man sich einheitlich daran orientieren kann. Und ich habe die Hoffnung, habe jetzt mehrere Versuche gestartet, auch bei Kardinal Koch mit Gesprächen, hat mir also auch versichert, er hätte mich nicht vergessen, auch mit dem neuen Pontifikat, hier mir eine Möglichkeit zu geben, in ein weiteres Gespräch zu gehen, damit man eben den Weg über die Resolution jetzt gehen kann, damit die Aufarbeitung auch bei der katholischen Kirche eine Struktur bekommt, eine einheitliche Struktur innerhalb einem Dekret beispielsweise, welches vom Papst, vom Heiligen Vater dann gesprochen wird. Weil sonst wird es einfach schwierig, weil die einzelnen Bischofskonferenzen auch unterschiedlich funktionieren.
Mhm. Auch in den unterschiedlichen Ländern natürlich. Genau. Sie haben vorhin die KI erwähnt. Anfang März dieses Jahres haben Sie in der Schweiz eine neue Initiative lanciert, die sogenannte Internet-Initiative. Die will das Internet sicher machen. Was wollen Sie genau erreichen? Sie stehen ja noch ganz am Anfang von dieser Initiative.
Für uns war ja im Vorfeld, ich bin ja seit vielen Jahren in diesem Thema dran, wir haben ja bei der EU schon eine Petition eingereicht mit 540.000 Unterschriften, gegen sexualisierte Gewalt, also die pädokriminellen Elemente, die verbreitet werden. Und auch die Click-and-Stop-Plattform, wo wir in der Schweiz mit FedPol aufbereitet haben, wo auch da anonyme Meldungen gemacht werden können, über eine URL-Adresse eingegeben werden kann, anonym. Und auch dort hatten wir massive Zugänge. Also wir hatten über 8000 Meldungen in den letzten Jahren nur allein aus der Schweiz.
Auf dieser Plattform?
Auf dieser Plattform, ohne Werbung. Die Dunkelziffer ist massiv höher. Auch hier, ich wusste schon vorletztes Jahr, wir müssen irgendetwas machen, auch in der Schweiz. Ich habe dann die Hoffnung gehabt für den Bundesrat.
Dass der arbeitet ja auch daran.
Genau, dass jetzt die Plattformregulierung kommt. Das Wort Regulierung hören die Politiker vor allem in bürgerlichen Kreisen nicht gerne. Ich habe da Verständnis dafür, ich bin auch Unternehmer. Aber da geht es eigentlich auch hier um eine Dimension, die ist so erschreckend. Ich muss Ihnen das sagen, wir müssen etwas tun. Wir müssen unsere Grundwerte verteidigen, müssen unsere Kinder, unsere Jugendlichen schützen für die Zukunft, wo Gewaltvideos dermaßen verbreitet werden. Und hier geht es nicht, die Verantwortung zu suchen für die Inhalte bei den Konzernen, sondern in die Verbreitung, die sie gehen, mittels Algorithmen verstärkt. Keine Flugzeugabfertigung oder Checking. Stellen Sie sich mal vor, man müsste da nichts mehr kontrollieren. Oder eine Medikamentenentwicklung. Man kontrolliert gar nichts mehr. Warum tut man das? Indem man die Menschen schützt.
Aber und wer soll kontrollieren? Wer sitzt da am Drücker?
Also in erster Linie gibt es Gesetze. Man muss hier ein Gesetz schaffen, wo ganz klar besagt, alles, was Hinweise gibt für Verletzungen von Grundrechten, Gewaltinhalten, pädokriminelles Material beispielsweise, oder betrügerische Werbung, die geladen ist, wo Menschen betrogen werden, hier insbesondere auch viele Pensionäre, alles, was dort Hinweise gibt aus der Bevölkerung, muss analysiert werden, müssen Gegenmaßnahmen
getroffen werden. Aber wer analysiert das?
Das tun die Tech-Konzerne. Also es gibt ja die sogenannte Rechtsvertretung, was wir verlangen hier in der Schweiz, also eine juristische Vertretung. Momentan ist das in Dublin.
Ja.
Das heißt, ein Jugendlicher, der mit Gewaltinhalten konfrontiert wird, kann jetzt ein Mail machen, kann darauf aufmerksam machen. Sie müssen das analysieren, Gegenmaßnahmen einleiten und Bericht erstatten.
Das ist Ihnen ganz wichtig. Ich habe das im Initiativtext gelesen, eben, dass man wirklich auch berichten muss.
Genau. Ja. Und das ist jetzt der Gesetzgeber. Muss man alle 3 Monate, alle 6 Monate ans BAKOM Bericht erstatten. Die Transparenz ist wichtig, verstehen Sie? Dass man hier eine Auslegung bekommt, endlich, und sie handeln müssen, Gegenmaßnahmen einleiten müssen. Und diese Initiative, und das ist jetzt entscheidend, die wird jetzt mit diesem Dialog, die sie auslöst, wo viele Menschen verunsichert sind, auch Angst haben oder auch genug haben, das ist jetzt wichtig, dass dieser Dialog stattfindet. Und das ist das Instrument der Volksinitiative, wo wir jetzt den Prozess eingeleitet haben. Wir haben bereits schon innerhalb von einem Monat 20.000 Unterschriften.
Ah, das ist aber sehr gut. Sie müssen ja 100.000 haben in 1,5 Jahren.
Ja, also das ist
das. Das schaffen Sie wahrscheinlich schon.
Wir werden die Unterschriften sicher bis Dezember beieinander haben. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Wir haben ja ein breites Komitee, immer wie mehr auch Bürgerliche sind bereit. Und dann höre ich dann aus der Gegnerseite, wir reden hier von Meinungsfreiheit, die hier eingeschränkt
Zensur.
Wird. Zensur, oder das ist ja allein nur schon das, oder? Ist erschreckend auch hier diese Aussage, wenn man sieht, um welche Themen es eigentlich geht. Es geht um massive Zunahmen von Cyberkriminalität, sexualisierte Gewalt. Wir haben ja schätzungsweise 80 Millionen Bilder pädokriminellen Inhalts. Wir haben immer wie mehr Deepfakes, die ganzen Probleme der KI-Videos oder Chats, Live-Chats, wo Pädophile konsumieren, auch hier aus der Schweiz. Dramatisch, wie sich das entwickelt, und immer wie mehr auch Autokratien, die ganz bewusst manipulativ Desinformationskampagnen aus dem Ausland starten, um Menschen hier im Meinungsbildungsprozess zu beeinflussen.
Kinderschutz ist Ihnen ein ganz großes Anliegen. Australien zum Beispiel hat jetzt im Dezember beschlossen, dass Jugendliche unter 16 Jahren gar keinen Zugang mehr haben sollen für Social Media. Österreich hat es auch beschlossen und Frankreich denkt auch darüber nach. Wären denn Kinder und Jugendliche nicht am besten geschützt, wenn sie gar keinen Zugang hätten? Also analog zum Schutz vor Alkohol und Tabak. Was halten Sie denn da davon, von einem Verbot bis zu einem gewissen Alter?
Ich bin da sehr kritisch, oder, mit Verboten. Ich denke, wir sollten viel mehr wirklich präventiv, mit präventiven Maßnahmen, breit abgestützt, auch in den Kantonen arbeiten. Weil Prävention gibt Entwicklung. Das ist zentral für mich immer gewesen. Wenn man aufzeigt, was für Konsequenzen hat dieser Konsum, und da auch lernt, oder? Dieser Lernprozess ist für einen Jugendlichen ganz entscheidend. Und wenn man das breit abstützt in den Kantonen, wirklich, und auch unterstützt finanziell, dann hat man mehr Wirkung als über eine Verbotlösung, wo nur am Schluss, man weicht ja dem Verbot auch aus. Immer wieder sieht man ja das. Ich denke, das wäre der falsche Ansatz. Aber das ist meine Überzeugung.
Sie werden im Sommer 60 Jahre alt und stemmen ein Großprojekt, man muss es wirklich so sagen, nach dem anderen, haben auch immer Kontakt mit Menschen, die schwere Schicksale haben. Das belastet ja wahrscheinlich auch solche Gespräche. Guido Fluri, wann kommen Sie selber an Ihre Grenzen?
Jeden Tag. Ich habe jeden Tag meine Grenzen, die vor Augen geführt werden. Ich muss jeden Tag schauen, dass ich meinen Weg wieder, meinen Halt wieder bekomme aus dem christlichen Gedankengut heraus. Weil ich sehe, ich kann einem Mann, der einen Hirntumor hat, 3 Kinder hat, 40 Jahre alt und er weiß, er wird eigentlich in einem Jahr sterben, da fühlt man sich ohnmächtig. Mhm. Jeden Tag mit solchen Themen, wie ich habe, wie Schizophrenie, Hirntumore, schwere Traumata von Menschen, die Missbrauch erlebt haben, die man ja nicht wegtherapieren kann. Man muss lernen, damit umzugehen. Da kommst du jeden Tag an deine Grenzen und ja, bist erschöpft. Aber im Glauben schöpfe ich dann wieder Kraft und kann dann am nächsten Tag eigentlich wieder mich voll motivieren.
Und wie erholen Sie sich?
Sicher auch im Glauben, aber auch in meinem Leben fühle ich mich oft auch frei. Es ist eigentlich auch eine Art der Regeneration, die man sich erarbeiten muss, weil man wichtige Dinge im Vordergrund hat. Und ich muss auch immer wieder sagen, ich hatte so viele schöne Erlebnisse auch für Menschen, die dankbar sind, wenn du ihnen hilfst. Das erleben sicher auch viele, die nach dem christlichen Glauben und der Nächstenliebe anderen Menschen helfen, dass eben auch viel Schönes dabei ist, jemandem zu helfen, wenn es ihm dann schlussendlich besser geht. Mhm. Auch dort kann man Kraft schöpfen.
Gibt es bis heute Situationen, die Sie triggern?
Können Sie es besser ausdrücken? Wie finden Sie, was finden Sie unter Triggern? Wie meinen Sie?
Also wo Sie vielleicht spüren, da kommt etwas von früher, das regt mich jetzt so auf. Oder haben Sie das wie für sich schon abschließen können?
Ich bin da befreit heute. Das müssen Sie mir wirklich glauben. Ich bin weg von diesen negativen Gefühlen. Viele Menschen, die ich, ja, wo ich nicht so gut zu sprechen war vor 10, 20 Jahren kann ich heute gut zugehen.
Und Sie suchen den Dialog, wie Sie es ja sagen.
Ich suche den Dialog und habe eigentlich bin eigentlich frei.
Guido Fluri, vielen herzlichen Dank für dieses offene Gespräch.
Ich danke Ihnen auch vielmals. Merci.
Das ist die 67. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war der Unternehmer, Aktivist und Philanthrop Guido Fluri. Über Feedback freuen wir uns. Schreibt gerne per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und abonniert den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn er euch gefällt. In der nächsten Folge von Laut und Leis reise ich nach St. Gallen zu Hildegard Eppli, der Initiantin des sogenannten Viborada-Projekts. Viborada ist die erste heiliggesprochene Frau der Welt. Seit 2021 lassen sich in St. Gallen jedes Jahr 5 Personen für je eine Woche in der nachgebauten Zelle der Viborada einschließen und freuen sich auf Gespräche, wenn das Fenster der Zelle offen ist. Heuer endet das Viborada-Projekt der St. Galler Kirchen. Zeit für eine Bilanz. Bis in 2 Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.